Der Blick der Branche ist, dass Themeninvestments wichtig sind und auch einen festen Bestandteil haben sollten im Portfolio. Ja, wir sehen das überall. Industrie 4.0 steht vor der Tür. Alle sprechen von den neuesten Technologien und Entwicklungen. Das ist natürlich auch wichtig.
Herzlich willkommen im Sparhelden-Podcast. Der Podcast für junge Menschen, die in die Themen Sparen, Vermögensaufbau und Altersvorsorge einsteigen wollen. Mein Name ist Saskia Drewicke, ich bin deine Finanzexpertin und in diesem Podcast zeige ich dir, wie du deinen individuellen Sparstil findest und eigenständig Vermögen für deine Lebensziele aufbaust. Willkommen zu einer neuen Folge im Sparhelden-Podcast. Heute wieder mit einem spannenden Interviewgast, nämlich Marc Albrecht, dem Senior Sales Manager und Experten für Themen ETFs bei Legal & General Investment Management, einem der größten europäischen Asset Manager. LGIM gilt in der Finanzindustrie auch als Pionier der Themen ETFs. Hallo Marc, schön, dass du dabei bist.
Hallo Saskia, danke, dass ich da sein darf.
Ja, bevor wir heute über das Thema Megatrends und Themeninvestments sprechen und uns Marc am Ende der Folge vielleicht auch verrät, welche Anlagestrategie er selbst verfolgt und wie er für die Rente vorsorgt, würde mich als erstes mal interessieren, was hat dich denn in die Finanzbranche geführt und wie bist du zum Experten auf dem Gebiet Themeninvestments geworden?
Ja, die Frage beantworte ich immer ganz gern, dass ich schon seit mittlerweile 32 Jahren in der Branche tätig bin. Gut, die Zuhörer sehen das jetzt vielleicht nicht, aber ich bin auch 32 Jahre. Das liegt daran, dass mein Vater selbst Finanzdienstleister ist. Also habe ich das ganze Thema quasi von Kindheitstagen mitbekommen und das dann auch weiter nicht nur zu meiner Passion, sondern auch zu meinem Beruf gemacht, ja, über das Studium in dem Bereich, bis hin, dass ich dann mich immer mehr auf den Investmentbereich fokussiert habe und ja, mit Legal & General, du sagtest gerade schon, Pionier der Themen-ETFs, ist das natürlich ein sehr, sehr spannendes Feld, was uns alle auch emotional irgendwo bewegt und was wir tagtäglich im Alltag nutzen.
Wie lange bist du schon selbst an der Börse investiert, wenn ich fragen darf, wenn du das Thema so in die Wiege gelegt bekommen hast und dieses Glück hattest von zu Hause aus?
Also an was ich mich wirklich selbst erinnern kann, ist glaube ich so mit 15, 16, ja, wo es dann mit den ersten Fondspolicen zuging und auch dem ersten Depot, wo ich mir dann selbst Fonds rausgesucht habe. Aber so richtig intensiv eigentlich erst mit dem Start auch ins Berufsleben, wo ich dann mit den Fondsmanagern und Analysten halt viel gesprochen habe, die dann im eigenen Hause saßen. Und dann hat man natürlich den einen oder anderen Aktientipp auch mal mitnehmen können.
Ja, sehr, sehr cool. Und wie kann man sich so heute deine Tätigkeit vorstellen? Was treibst du so deinen ganzen Tag lang?
Du hast schon gesagt, also Sales Manager, das heißt, ich bin viel am Telefon. Ich spreche ganz viel mit Vermögensverwaltern, Family Offices, HonorarberaterInnen, also auch natürlich auch wir beide miteinander. Und wir diskutieren über aktuelle Produkte, Trends, wo geht der Markt überhaupt hin und was sollte man aktuell auf der Watchlist haben, um gut aufgestellt zu sein für die Zukunft. Also ich spreche viel über Produkte, jetzt, ich sag mal, nach außen hin und intern kommuniziere ich halt viel mit unseren ETF-Strategen und Portfolio-Managern, um auch herauszufinden, wie sehen die denn gerade die Märkte, wo geht es denn hin und was könnte so the next big thing sein.
Ja, da sprichst du ja schon einen spannenden Punkt an. Wenn man sich so den aktuellen Markt anschaut, wie schätzt du die aktuelle Gemengelage ein?
Ja, sehr schwierig. Ich glaube, das kriegen wir alle mit. Makroökonomisch ist das schon schwer, gerade auch seit Covid. Sind die Märkte vor allem sehr, sehr ängstlich. Ich meine, wir wussten alle nicht, was passiert und wie es hingeht. Vielleicht da auch nochmal eine kleine Story. Wir haben in der Branche immer Anfang Januar ein großes Event, das nennt sich der Fondskongress, der ist in Mannheim. Und das war 2020, also noch bevor die Pandemie eigentlich ausbrach. Und da haben alle großen Fondsmanager und Makroökonomen noch gesagt, das ist nur eine kleine Erkältung, das wird nichts, ja. Und schwupps, 3 Monate später ist die Pandemie im vollen Gange. Wir können nicht mehr rausgehen und gar nichts geht mehr. Das haben wir auch an den Aktienmärkten gesehen. Da kam der erste große Crash. Und dann ging es wieder weiter mit den vagen Vermutungen, wo geht es jetzt wieder weiter? Ist es jetzt eine L-förmige Erholung? Ja, also eine ganz langsam, stetig erholt sich das wieder. Aber im Endeffekt war es dann, dass die Märkte ja innerhalb von wenigen Wochen sich wieder zu neuen Rekorden katapultiert haben. Also dieses, wir nennen das bei uns in Fachkreisen Sentiment. Wie fühlt sich der Anleger überhaupt und wie sensibel reagiert er auf die Märkte? Das muss man schon sagen, dass das in den letzten Monaten und Jahren stark angestiegen ist. Ja, und damit haben wir alle, glaube ich, zu kämpfen. Heißt im Endeffekt, die Schwankungsbreite der Einzeltitel und auch der verschiedenen Aktien geht halt sehr, sehr hoch. Und da muss man einfach den kühlen Kopf bewahren und die lange Frist, ich glaube, das predigst du ja auch, einfach im Hinterkopf haben. Ja, und ja. Jetzt haben wir auf der einen Seite eine hohe Inflation, auf der anderen Seite versucht die Notenbank, das mit steigenden Zinsen irgendwie wieder in den Griff zu bekommen. Und gerade auch, wenn es jetzt gleich mal um Themen-ETFs gehen soll oder generell technologische Investments, sehen wir natürlich, dass steigende Zinsen da eher negativ sind, weil oftmals sind diese jungen, aufstrebenden Unternehmen stark verschuldet und bei steigenden Zinsen müssen sie natürlich die Schuldenlast tilgen. Und das schlägt natürlich stark in der Bilanz hinzu und deswegen werden in solchen Phasen dann die Tech-Titel, wie man so schön sagt, dann eher bestraft. Also schwierig für den Bereich, aber wo Schatten ist, ist ja auch immer Licht. Deswegen glaube ich, dass es auch viele Chancen gibt jetzt in den nächsten Monaten.
Ja, jetzt hast du genau schon ein bisschen den Schwenk auch zu den Themeninvestments gemacht und auch danke für so ein bisschen deine Einschätzung, Blick auf den Markt. Wie ist gerade so die Lage, die Gefühlslage der Marktteilnehmer? Welche Rolle würdest du sagen, spielen Themeninvestments einmal in der aktuellen Marktsituation, im aktuellen Geschehen, aber vielleicht auch so ganz grundsätzlich?
Ich finde, oder auch generell so der Blick der Branche ist, dass Themeninvestments wichtig sind und auch einen festen Bestandteil haben sollten im Portfolio. Ja, wir sehen, dass überall Industrie 4.0 steht vor der Tür. Alle sprechen von den neuesten Technologien und Entwicklungen. Das ist natürlich auch wichtig, weil nur so kommen wir als Gesellschaft und auch als Welt weiter voran. Interessant ist, wenn man sich auch mal anschaut, es gibt immer so diese klassische Marke von 1 Million Nutzer, 50 Millionen Nutzer oder 100 Millionen Nutzer. Und wenn wir mal nehmen, wie lange es gedauert hat, dass ein Unternehmen 50 Millionen Nutzer bekommt, hat diese Zeit rapide abgenommen. Ja, also in den 60er Jahren oder als Mercedes-Benz anfing, waren es 62 Jahre bis 50 Millionen Autos von Mercedes-Benz gekauft wurden. Nokia hat nur noch 12 Jahre gebraucht, Facebook dann 3 Jahre. WeChat war damals dann auch so ein ganz klasse Plattform, die ja aus China kommt. Die hat nur 1 Jahr gebraucht, um 50 Millionen Nutzer zu bekommen. Und jetzt, wenn man jüngst guckt, ChatGPT hat das schon nach 5 Tagen geschafft. Ja? Also wir sehen diese Entwicklungsstufen und diese Marktdurchdringung ist einfach viel, viel schneller. Und deswegen sind Themen-ETFs, die ja gerade auf diese technologischen und auch plattformbasierten Themen basieren, sehr, sehr wichtig. Auch in der klassischen Allokation, wie es damals ist, wenn man so sein Portfolio aufgebaut hat, wurde halt viel nach Regionen und Ländern geguckt, manchmal auch nach Sektoren. Das ist aber unserer Meinung auch schon ein bisschen überfällig, weil diese 2 Realitäten, ja, also ein Land, was halt mit wie Deutschland 2-3% maximal wächst in guten Jahren, auf der anderen Seite einen Technologietitel, der weltweit tätig ist und mit 15, 20, 30% wächst, das sind natürlich unterschiedliche Herangehensweisen. Ja, und deswegen darf man da auch mal mehr gucken. Heißt, wer also langfristig und strukturelles Wachstum sucht, der ist mit Themeninvestments auf jeden Fall gut aufgehoben.
Jetzt hast du gerade auch schon so ein bisschen angesprochen, ja, von klassischen Anlagestrategien, eben global oder regional. Kannst du nochmal so kurz auch darauf eingehen, wie unterscheiden sich denn ganz konkret Themen-ETFs von zum Beispiel jetzt einem MSCI World ETF? Den kennen ja sehr viele Anlegerinnen hier auch, die den Sparheld im Podcast so hören.
Ja, das ist sehr gut. Also Themen oder der MSCI World ist ja auch ein weltweit anlegender Index, der halt aufgrund von der Größe der Unternehmen verschiedene Gewichtungen innehat. Im S&P 500 beispielsweise in den USA oder der DAX 30 ist auch so ein klassischer. Das sind quasi die Top 30 oder jetzt sind es ja 40 Unternehmen in Deutschland, die quasi dann in diesem Vehikel abgebildet werden. Hingegen der Themen-ETF oder generell das Themeninvestment schaut sich halt fernab von irgendwelchen Regionen oder Ländern einfach nur die Unternehmen heraus, die einfach eine herausragende Technologie für diesen spezifischen Bereich haben, wie beispielsweise künstliche Intelligenz oder sauberes Wasser oder saubere Energie, Healthcare. Also das ist natürlich dann mannigfaltig.
Ja, cool. Das heißt also, es ist eine selektivere Auswahl. Man hat nicht, also man kauft nicht so die ganze Welt, nimmt alles mit rein, sondern selektiert da eben je nach Thema, was du jetzt gerade auch beispielhaft schon genannt hattest mit den beiden. Was seht ihr denn so, welche Themen, welche Megatrends so aktuell in der Gesellschaft eine Rolle spielen oder auch eben bei Anlegern eben beliebt sind?
Also generell Themeninvestments ist ja so ein Begriff, der von vielen Gesellschaften auch genutzt wird, um alles Mögliche zu publizieren. Ja, also ob es jetzt für Pet and Healthcare, also das ganze Thema Haustiere gibt es ja welche, dann gibt es Future Mobility, dann gibt es aber Megatrend Technologie allgemein oder Megatrend Demografie, dann gibt es einen Themen-ETF für saubere Energie. Also ich kann mir das schon vorstellen, dass das gerade für den Privatanleger auch schwierig ist, da zu gucken, wo grenzen die Einzelnen sich einfach eigentlich ab. Und deswegen finden wir es auch immer wichtig, einmal zu schauen, wie sind denn die einzelnen Themen überhaupt definiert für jedes Unternehmen. Wir gucken immer, uns ist erstmal wichtig, dass wir ein Thema identifizieren, das halt strukturell und grundlegend Veränderungen im alltäglichen Leben hat. Ja, also das ein Thema sind meistens irgendwie disruptive Technologien, die auch vor allem den Wohlstand und die Effizienz innerhalb einer Gesellschaft erhöhen. Und vor allem, dass diese auch langfristig bestehen können. Ja, und ein langfristiges Wachstum aufzeigen. Das war jetzt, glaube ich, der neueste Trend, waren Whisky-ETFs oder Alkohol-ETFs. Ob das wirklich langfristig eine Zukunft hat und auch ein starkes Wachstum bringt, weiß ich nicht. Auch wir sehen in diesem Bereich Pet and Animals, das ist auch begrenzt, weil die einzigen Wachstumstreiber sind im Endeffekt so medizinische Unternehmen, ja, die ganzen Pharma, die dahinter steckt, also Medikamente für mein Haustier oder dass das Haustier dann zum Arzt muss, ja, und da dann verpflegt wird. Aber das ist für uns kein großer Treiber, sondern wir gucken, was sind eigentlich Technologien, die wir auch in 15 Jahren haben und die unser Leben einfach verbessern. Gut, ein Haustier verbessert das Leben auch, ja, wenn man nach Hause kommt und man kann es streicheln, ja, und es ist für einen da, auf jeden Fall. Aber wir gucken ja auch im alltäglichen Leben.
Wo du jetzt gerade das Thema eben Whisky-ETF ansprachst, es gibt ja immer wieder eher verrückte auch Investment-Themen, Hypes, die irgendwie so umherschwirren. Ich erinnere mich auch noch um das Thema Wasserstoff. Wie gelingt es denn jetzt, sage ich mal, so ein Hype tatsächlich von einem wirklich nachhaltigen Trend auch zu unterscheiden? Also kann man ja einen Trend identifizieren, um da so ein bisschen die Spreu vom Weizen zu trennen?
Das ist genau die Krux, die dahinter liegt. Ja? Also ich gebe dir auch mal ein Beispiel bei uns im Hause. Wir haben ja ein Produkt, das diese ganze Wertschöpfungskette der Batterietechnologie abbildet. Ist daraus entstanden, dass Kunden zu uns kamen und sagten, wir wollen gerne in Lithium investieren. Ja, also ne, was man auch natürlich für die Produktion von Batterien benötigt, was ja auch aktuell das Hauptprodukt oder der Hauptrohstoff ist für Batterien. Aber jetzt ist die Frage, wie lange ist dieses Thema überhaupt noch gültig. Ja? Also wenn wir jetzt hören, es kommen ganz viele neue Technologien, wird mit Salzen experimentiert, Feststoffbatterien, verschiedenen Eisen etc. Also es kann gut sein, dass dieses Thema Lithium in 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahren gar nicht mehr die dominierende Speicherkapazität ist. Ja? Also haben wir gesagt, okay, es ist nicht Lithium, sondern wir müssen das Thema breiter fassen, es geht um Batterien. Ob das dann eine Lithium oder eine Salz oder wie auch immer Batterie ist, ist egal. Ja? Also man muss halt schauen, wie konstruiert man dieses Thema und wie definiert man es, dass es auch mit der Entwicklung hin sich weiterentwickeln kann und neue Entwicklungen innerhalb dieses Themas mit aufnehmen kann.
Und wenn wir uns den Markt mal so anschauen, oder so wie ihr auch als Spezialisten, Experten drauf schaut, was sind da so die Trends, wo ihr sagt, oder Themen, die werden schon in Zukunft auch nachhaltig eine wichtige Rolle spielen?
Wir zeigen das immer gerne auf so einer Wachstumskurve, kennt man ja klassisch, ja. Und ganz oben rechts, ja, das ist dann so, das ist so dieser. Da wächst das nur noch ganz wenig. Das sind so etablierte Unternehmen, das sind aktuell gezählt, also Gesundheitswesen oder Versorger, Energie, sowas. Das sind so die traditionellen Branchen. Ja. Wir versuchen, Themen zu identifizieren, die auf lange Sicht das Potenzial haben, auch so eine Branche, so ein Sektor zu werden. Für uns aktuell am weitesten entwickelt in unserer Produktrange ist Cybersecurity. Ja, also das ist ein Thema, was etabliert ist. Wir kennen das von Antivirenprogrammen auf unseren Rechnern und Handys, was natürlich sehr, sehr wichtig ist, aber gerade für Unternehmen auch spannend. Wie schütze ich natürlich meine Daten, wie schütze ich meine Mitarbeiter? Ja, also das sind schon sehr, sehr etablierte Themen, die einfach nicht mehr wegzudenken sind. Und es wird keine Disruption geben, dass wir Cybersecurity nicht mehr brauchen, es sei denn, es gibt irgendwann keine Hacker mehr, aber das würde ich bezweifeln, dass es die irgendwann nicht mehr gibt. Ja, also das ist so am weitesten entwickelt. Am unteren Ende des Spektrums ist so für uns Wasserstoff. Du sagtest gerade, es ist ein Hype-Thema. Wir sehen Wasserstoff allerdings in diesem Bereich, wir nennen es natürliche Ressourcen, also erneuerbare Energien als sehr, sehr wichtigen Baustein. Und vielleicht auch nur da, um nochmal so ein paar Zahlen auch fallen zu lassen. Allein, wenn wir das hinbekommen, die Wasserstoffbranche vom grauen zum grünen Wasserstoff zu transformieren, haben wir extreme Einsparungen, was jetzt Treibhausgasemissionen angeht. Also grüner Wasserstoff ist ja Wasserstoff mit sauberer Energie hergestellt und grauer ist halt, man nimmt fossile Brennstoffe wie Öl und Gas, um diese Elektrolyse quasi vonstatten zu führen. Ja. Und allein, wenn wir das hinbekommen würden, könnten wir aktuellen Ausstoß von 2,2% weltweiter Treibhausgasemissionen loswerden. Und das ist nur die Transformation. Es geht gar nicht darum, ob man das ins Auto bauen kann oder wie auch immer. Aber weil das schon so viel in der Schwerlastindustrie genutzt wird, ja, für Gas, für Glas oder für Metallproduktion, auch in Gabelstaplern wird das häufig genutzt. Ja, allein wenn wir das schon hinbekommen, haben wir einen großen Schritt getan. Deswegen gehört für uns das mit dazu. Ja. Und dann haben wir diese ganz klassischen, auch gerade stark im Thema KI, ja, also künstliche Intelligenz. ChatGPT hatte ich vorhin schon mal fallen lassen. Und auch da sind natürlich stark Effizienzgewinne. Also Cybersecurity, Wasserstoff, sauberes Wasser, auch wieder ein Thema, da können wir, glaube ich, 5 Podcast-Folgen mitfüllen, aber auch das sind sehr, sehr wichtig. Also die Themenbreite ist mannigfaltig, man darf aber schauen, gerade als Investor, wo glaubt man denn, hat man langfristig, also nicht nur die nächsten 5, sondern auch 15, 20, 30 Jahre, wo sollte man da rein investieren und was bringt langfristig gutes Wachstum?
Ja, kurzer Disclaimer an der Stelle, weil wir jetzt auch schon über verschiedenste Bereiche von Whisky-Investments, über eben Cybersecurity, KI gesprochen haben. Diese Folge ist natürlich keine individuelle Anlageberatung. Es ist in deiner eigenen Verantwortung, dich selbst mit den Investments zu beschäftigen. Und alles, was hier heute besprochen wird, ist nicht als Kaufaufforderung zu verstehen. Das muss ich an dieser Stelle einmal hier kurz ordnungsgemäß einblenden, dass einfach da die Entscheidung bei dir liegt und es auch in der Verantwortung eben deine eigene Recherche, wenn du investierst an der Börse, eben hier gut umzusetzen. Ich habe jetzt schon immer so ein bisschen auch rausgehört, Marc, du sagtest, es geht vor allen Dingen eben auch darum, langfristig investiert zu sein und jetzt nicht irgendwie kurzfristig mal eben auf irgendeinen Trend eben zu setzen. Für wen würdest du denn sagen, sind Themen-ETFs geeignet?
Ich würde sagen, für jeden. Es kommt natürlich immer aufs Risikoprofil an. Da bist du dann die Expertin, das auch mit den Zuhörerinnen herauszufinden. Oder vielleicht weiß der ein oder andere Selbstentscheider auch schon, wie das eigene Risikoprofil ist. Also wir haben natürlich im Themenbereich sehr, sehr starke Schwankungen. Aber wenn wir jetzt auch mal gucken, ist vielleicht schon in einem MSCI World investiert oder im S&P oder wo auch immer, können halt diese Themen-ETFs aufgrund auch ihrer speziellen Unternehmen, die sie mit drin haben, nochmal einen Diversifikator fürs Portfolio bieten. Und daher sind die natürlich sehr, sehr spannend in der gesamten Portfolio-Betrachtung.
Ja, spielst du auch gleich zu meiner nächsten Frage. Hast du mit dem Ball in die Karten hier gespielt? Und zwar eben genau die Frage, wie viel sollte ich denn so in Themeninvestments investieren? All in oder gibt es da so gewisse Bandbreiten, die ich irgendwie vielleicht im Blick haben sollte, wie groß der Anteil an meinem Gesamtportfolio sein darf?
Jetzt darfst du nochmal den Disclaimer von vorhin vorlesen.
Der gilt natürlich jetzt auch noch, bevor du diese Frage beantwortest.
Die Bandbreite, was ich jetzt auch so in den Gesprächen höre mit anderen Leuten, ist von, ich sag mal, 1% bis hoch zu 60%. In meinem persönlichen Portfolio, wenn ich da was sagen darf, das ist natürlich auch keine Empfehlung, aber ich bin bei 80% Themen-ETFs oder generell Themen-Investments, weil mir ist es egal, ob das mal 30% fällt. Auf die lange Frist bin ich davon überzeugt, dass diese Themen halt eine gewisse Relevanz haben. Aber im Durchschnitt kann man sagen, dass so zwischen 5% und 15% in diesem Themenbereich der Median ist, ja.
Ja, das ist ja mal so ein Richtwert sicherlich, an dem man sich so ganz gut orientieren kann. Aber es ist natürlich auch immer eine individuelle Risikofrage, abhängig eben davon, welches Risikoprofil ich selbst dann eben habe. Wenn wir jetzt gerade schon so über Risiken sprechen, was sind denn so die Risiken von Themen-ETFs? Jetzt auch, wenn wir mal, ich sag mal, den Vergleich spannen zum MSCI World, einem sehr breit gestreuten Index, wo sind da die Risiken, die ich als Anleger im Auge behalten sollte?
Ja, das Thema ist, also man hat natürlich ein spezifisches Thema, für das man sich entscheidet, und das kann punktuell und für gewisse Zeithorizonte natürlich stark schwanken. Also wir haben es jetzt, Wasserstoff war ein Thema, nehme ich jetzt einfach mal raus als Beispiel. Wir hatten in der Covid-Zeit eine extreme Entwicklung in diesem Bereich. Ja, es sind ganz, ganz viele Leute haben angefangen zu investieren in die bekannten Titel, die man so kennt. Und Mitte, Ende 21 war dann der totale Crash von diesem Wasserstoffthema. Ja, seitdem fällt das ganze Thema einfach nur noch runter, obwohl die unterliegenden Kennzahlen der Unternehmen gar nicht so viel schlechter sind, sondern eher positiv entwickelt haben. Ja. Also das kann natürlich im Themenbereich passieren. Deswegen ist es natürlich wieder wichtig zu schauen, was ist meine Risikobereitschaft, wie viel investiere ich überhaupt in ein spezifisches Thema von meinem Gesamtportfolio. Und dann darf ich mir auch nochmal Gedanken machen, wie weit ist dieses Thema überhaupt entwickelt. Wenn wir jetzt mal über diese natürlichen Ressourcen sprechen, das ist in unserer Welt einmal Wasserstoff natürlich, dann die Batterietechnologie und Clean Energy. Und hier sieht man, dass diese einzelnen Themen von den Entwicklungsstufen komplett unterschiedlich sind. Wasserstoff so als jüngstes Thema, Experten, mit denen wir sprechen, sagen, so 8 bis 10 Jahre weiter ist schon mal Batterietechnologie und noch mal 8 bis 10 Jahre weiter ist Clean Energy, also saubere Energieproduktion. Und auch das wirkt sich natürlich auf das Risikoprofil des einzelnen Produktes aus. Hat zur Folge, die jüngeren Themen in Anführungsstriche schwanken halt viel, viel mehr, haben aber auch natürlich mehr Upside-Potenzial, wohingegen die etabliertereren eher gemächlicher sind.
Und wenn ich mich jetzt so als, ja, ich sag mal, Investmentanfänger an das Thema ranwagen möchte, ist es dann eher empfehlenswert, ja, für sich selbst Themen anzuschauen und auf Themen eben zu setzen, für die ich mich interessiere und wo ich eben auch die Meinung habe, das ja, wird sich in Zukunft weiterentwickeln, oder eher auch breit gestreut, sage ich mal, jetzt gar nicht so vermuten, welches Themeninvestment da in der Zukunft eine Rolle spielt, sondern einfach alles mit reinnehmen. Wie würdest du da vorgehen?
Am besten ist natürlich, man fragt einen Profi, so wie dich beispielsweise, oder jemanden, ja, der sich da tagtäglich auch mit beschäftigt. Generell glaube ich immer, wenn man sich für ein bestimmtes Thema sehr, sehr stark interessiert, ist das schon mal ein großer Vorteil, wenn man das besser einschätzen kann, wo befindet sich der Markt und akzeptiert vielleicht auch mal eher Rückschläge. Nichtsdestotrotz gilt es aber überall breit zu streuen. Ja? Und da darf man dann für sich selbst entscheiden, welche Themen möchte ich denn jetzt mitnehmen. Ich glaube, gut ist es immer erst, wenn man mit einem ganz kleinen Teil anfängt zu investieren, vielleicht auch mit einem Sparplan. Das macht natürlich sehr, sehr großen Sinn, vor allem bei diesen Themen-ETFs mit den großen Schwankungen, weil man dann den Cost-Average-Effekt quasi ausnutzen kann und sich dann von da aus weiter reinfuchst.
Ja, das war auch nochmal ein guter Hinweis auf jeden Fall, gerade wenn man noch am Anfang steht, Sparplan langsam reingleiten und mal gucken, was so passiert, ja. Jetzt haben wir ja immer, wenn wir über ETFs sprechen, ja auch einen passiven Investmentansatz dahinter liegen, dass ja eben nicht probiert wird, eben jetzt in die Glaskugel zu schauen, was jetzt besser oder schlechter in Zukunft laufen wird. Aber bei Themen-ETFs, bei Trends geht es ja auch ein Stück weit genau darum, eben zu schauen, welche Wachstumstrends werden uns in Zukunft beschäftigen und dementsprechend dann auch ja, im Investmentbereich eine Rolle spielen. Wie sind Themen-ETFs da jetzt einzuordnen, wenn wir auf das Thema aktiv-passiv mal schauen?
Spannend finde ich gerade im Themenbereich oder im Themen-ETF-Bereich, dass diese Grenze zwischen aktiv immer weiter, ja, verschwindet. Ja? Also man hat im aktiven Fondsmanagement hat man ja immer einen Portfolio-Manager da sitzen, der hat meistens ein kleines Team, der liest ganz, ganz viele Informationen im Internet oder spricht mit Analysten und den einzelnen Unternehmen und leitet daraus hin dann Investmententscheidungen ab und kreiert das Portfolio. Beim ETF, du sagst, es ist passiv. Passiv heißt in dem Sinne, es gibt irgendwie einen Index, es gibt ein bestehendes Portfolio, es gibt eine Systematik, die verfolgt wird und der ETF bildet das quasi nur innerhalb ja, dieses Produktes dann ab. Jetzt sehen wir aber, dass es halt immer mehr, dass diese aktive Komponente auch Einzug findet in den Themen-ETFs. Bei uns ist es so, dass wir auch Experten hinzuziehen, weil wir uns das nicht selbst zumuten wollen, herauszusuchen, wer ist jetzt der Top-Player im Wasserstoff oder in Cybersecurity. Ja. Also die Themen sind mittlerweile so spezifisch und man muss da so tief reingehen, dass das dass das niemand schafft. Also die Anzahl an Analysten, die man da aufbauen müsste, das steht in keinem Verhältnis. Deswegen nutzen wir beispielsweise Experten. Clearwater arbeiten wir damit, Global Water Intelligence zusammen. Das ist ein Marktforschungsunternehmen für den Bereich sauberes Wasser. Da sitzen ganz viele Analysten, Journalisten, also aus verschiedensten Branchen und Professionen zusammen, die sich diesen Markt halt angucken und daraus dann sagen, was sind denn aktuell die besten Unternehmen und wer hat die beste Zukunftsperspektive. Ja, und diese Expertise nehmen wir dann hinzu. Und daraus bilden wir dann sogar den eigenen Index. Ja, also man kann auch gar nicht mehr sagen, dass ein Index nur noch MSCI oder S&P gehört, sondern häufig gehört das dann auch schon wieder den Gesellschaften. Und so werden das Beste von zwei Welten miteinander verschmolzen. Deswegen darf man auch gern mal einen Blick in die ETF-Welt blicken, ja, oder nehmen und den einfach mal gegen ein aktives Produkt auch über die einschlägigen Plattformen, die man so im Internet findet, einfach mal vergleichen und zu schauen, wie sind die denn so aufgestellt.
Jetzt hast du gerade den Vergleich auch ja nochmal gestellt und die Frage habe ich mir jetzt auch gerade gestellt. Wenn wir jetzt einen aktiv gemanagten Fonds mal gegen eben einen Themen-ETF nehmen und der aktiv gemanagte Fonds, der investiert jetzt auch eben in ein Thema, meinetwegen eben Clean Energy. Was macht jetzt der Themen-ETF anders als der aktiv gemanagte Fonds?
Das ist natürlich eine gute Frage. Nein, also was macht der anders? Der Fondsmanager im aktiven Produkt kann natürlich von jetzt auf gleich sagen, den Titel schmeiße ich raus oder davon kaufe ich jetzt mehr, weil daran glaube ich. Ja, das ist ja immer auch so eine Gefühlssache, die man damit einkauft. Man kauft ja den Fondsmanager und nicht immer unbedingt nur das Produkt. Ja, also man hat immer eine persönliche Komponente mit dabei, meistens. Nicht immer, meistens, ja. Im ETF-Bereich ist es so, dass es natürlich an Systematiken gebunden ist. Das heißt, an gewisse Regeln. Und das kann eine Regel sein, dass das Portfolio beispielsweise nur einmal im Vierteljahr oder einmal im Halbjahr gerebalanced bzw. Offen ist für Änderungen. Das heißt, solange muss man diesen einen Titel auch da drin halten. Und wenn er jetzt eine Talfahrt vor sich hinlegt, dann nimmt der ETF das quasi mit, bis er ihn im nächsten Zeitpunkt dann auch rauswerfen kann. Ja. Also das ist so ein bisschen die Krux an der Sache. Auf der anderen Seite darf man natürlich auch auf die Kostenquote gucken und schauen, wenn ich eh langfristig investiere, ob das dann so einen großen Unterschied macht. Aber das darf jeder für sich selbst entscheiden. Das ist auch so eine
Gretchenfrage.
Ja, Grundsatzentscheidung, die man treffen darf.
Ja, absolut. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du uns hier heute mal spannende Infos rund um das Thema Themen-ETFs, Megatrends, wie schätzt du den Markt ein, gegeben hast. Ich habe jetzt, wie zu Beginn schon angekündigt, natürlich nochmal die Frage an dich, weil das die Zuhörerinnen des Sparhelden-Podcasts ganz besonders interessiert, wie du denn deine Rente aufbaust, wo du dein Geld investierst. Du hast es zwischendurch auch schon mal verraten. Du setzt auch auf Themen-ETFs und Themen-Investments. Welche anderen Pfeiler hat denn so deine Anlagestrategie eventuell auch noch?
Ja, also es ist natürlich nicht nur auf Themen-ETFs gefußt. Ich versuche es schon breit zu streuen, also von Immobilien und von anderen Aktieninvestments, wobei ich mich da schon immer sehr auf ETFs dann fokussiere. Ein, zwei Aktien habe ich auch so zum Spielen, zum Zocken im Portfolio, aber das sehe ich nicht als Altersvorsorge. Also breit gestreut, viele, viele gute ETFs, ein, zwei aktive Fonds mit dabei. Aber das ist, glaube ich, der Weg zum Erfolg und dann investieren, Augen zumachen und wenn man es dann zur Rente braucht, dann mal drauf gucken, wie sich es entwickelt hat.
Das ist nochmal ein schöner weiser Rat zum Abschluss. Bevor wir hier aber gleich zum Ende kommen, habe ich noch drei Fragen zum Schluss, die ich all meinen Podcast-Gästen stelle. Die würde ich natürlich auch gerne dir stellen, wenn du bereit bist.
Auf jeden Fall, schieß los.
Geld ist für dich was?
Freiheit.
Reich sein bedeutet für dich?
Frei zu sein.
Wenn Geld keine Rolle spielen würde, würde ich?
Jeden Tag auf dem Golfplatz fahren.
Das klingt gut, ja, auf jeden Fall. Wie oft bist du jetzt aktuell auf dem Golfplatz unterwegs?
Leider viel zu wenig. Ich beobachte gerade letztes Jahr letzte Woche für die, die auch Golf begeistert sind, war ja der Solheim Cup. Also da haben die Top-Europäischen gegen die Top-Amerikanischen Frauen gespielt. Diese Woche ist der Ryder Cup, also auf der männlichen Seite, das verfolge ich schon sehr gern. Aber sonst probiere ich es einmal im Monat zumindest auf den Golfplatz zu kommen.
Ja, dann wünsche ich dir auch viel Erfolg auf jeden Fall für deine Investments, dass deine finanzielle Freiheit sich da noch weiter ausbauen darf, damit du irgendwann dann auch tagtäglich deiner Passion des Golfens nachgehen kannst.
Ganz lieben Dank, Saskia.
Ganz lieben Dank, dass du heute mit dabei warst. Ja, wenn dir heute diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du den Podcast auf Apple Podcasts oder auf Spotify bewertest und sie vielleicht auch an deine Freunde, an deine Familie weiterleitest, wenn du das Gefühl hast, Mensch, diese Themen könnten auch andere interessieren, wertvoll für andere sein, die sich auf den Weg machen wollen, eben für ihre finanzielle Unabhängigkeit loszugehen, sich ein Vermögen aufzubauen, von dem man später dann ganz entspannt leben kann.